Guten Abend. Willkommen zurück zu dieser Abendsitzung über geistliche Kriegsführung. Wenn wir zu den Folien wechseln könnten. Ich hoffe, dass jeder einen schönen Tag hatte. Und ich hoffe auch, dass du im Laufe des Tages etwas aufmerksamer auf die Angriffe des Teufels geachtet hast. Und dass du, als er dich angegriffen hat, zu Jesus laufen konntest und um seine Hilfe gebeten hast. Amen. Okay, nun werden wir anfangen und ich möchte euch bitten, eure Köpfe für ein Gebet zu senken, während ich hier oben bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns alle hierher gebracht hast. Ich danke dir für deinen Segen an diesem Tag und ich danke für deinen Schutz. Vater, ich bitte darum, dass du uns den Heiligen Geist sendest, während wir uns dieses Thema des geistlichen Kampfes ansehen. Wir bitten darum, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen erfüllen möge und dass du unsere Augen öffnest, unsere Ohren öffnest, uns hilfst, die Botschaft besser sehen zu können, die du uns zu geben versuchst. Und ich bete, dass du unsere Herzen von jeder nicht bekannten Sünde und offenen Türen überführen mögest, während wir diese Sitzung heute Nacht durchgehen. Ich bete, dass du zu unseren Herzen sprichst und uns hilfst, individuell zu erkennen, ob wir offene Türen haben, die wir bekennen müssen und die wir möglicherweise offen lassen und über die Dämonen Zugang zu unserem Leben haben. Und ich bete, Vater, dass du diese Türen schließt und uns Freiheit vom Feind schenkst. Ich bete auch darum, dass du diesen Ort mit deinen heiligen Engeln umgibst. Ich bitte, dass deine heiligen Engel jeden bösen Geist vertreiben, der hier ist und versucht zu stören, zu verwirren und zu täuschen. Ich bete, Vater, dass du sie in dem Namen Jesu, unserem Herrn und Retter, von diesem Ort vertreibst. Ich danke dir, Vater, im Namen Jesu. Amen. Okay, also gestern haben wir uns angesehen, wie Dämonen uns angreifen können. Und wie können sie uns angreifen? Durch unsere Gedanken, richtig? Und warum können sie uns angreifen? Durch die offenen Türen, die wir in unserem Leben haben. Und heute Abend schauen wir uns an, was sind diese offenen Türen? Welche Arten von offenen Türen oder Arten von Türen können wir öffnen, um Dämonen die Kontrolle über unseren Verstand zu ermöglichen und schließlich die Kontrolle über unseren Körper? Wir werden uns heute anschauen, wie wir diese Türen auch schließen können. Und also die Wichtigkeit des Schließens der offenen Türen in unserem Leben. Und was sind diese offenen Türen? Das ist im Grunde genommen, worauf wir uns konzentrieren werden. Okay? Also ich möchte kurz das Diagramm überprüfen, das wir gestern angeschaut haben. Und das sind negative Gedanken. Woher kommen die negativen Gedanken? Vom Teufel und seinen bösen Geistern, richtig? Und wie können sie Zugang zu unserem Leben haben? Offene Türen. Und wir werden uns einige Zitate dazu ansehen. Und welche Art von offenen Türen? Nun, das ist es, worauf wir heute Abend eingehen werden. Aber wie kann ich diesen offenen Türen entgegenwirken? Oder wie kann ich den negativen Gedanken entgegenwirken, mit denen der Teufel uns jeden Tag trifft? Ich muss mit positiven Gedanken von Gott entgegenwirken. Der einzige Weg, um diese negativen Gedanken zu neutralisieren, besteht darin, Bibelverse auswendig zu lernen, Verse zu lesen und das Wort Gottes in unsere Herzen zu bringen. Und wenn wir das Wort Gottes in unseren Herzen verbergen, durch auswendig lernen, durch eigenes Bibelstudium in unserer Andachtszeit und durch Bibelunterricht, durch Predigten, durch Beten, durch das Beanspruchen von Bibelversen, dann wird Gott die negativen Gedanken in unserem Kopf neutralisieren. Und oft, wenn wir feststellen, dass wir die negativen Gedanken in unseren Köpfen nicht überwinden können, die wirklich Kontrolle über unseren Körper übernehmen, liegt es daran, dass wir nicht genug Zeit im Wort Gottes verbringen. Es ist das Wort Gottes, das uns helfen wird. Nun, gestern haben wir darüber gesprochen, wie Besessenheit so eine Art Endresultat ist von Jahren und Jahren der Sucht. Jahren und Jahren des Empfangens negativer Gedanken in unseren Köpfen und in unseren Herzen. Aber das andere, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass es auch eine falsche Identität in uns schafft. Also fangen wir an zu glauben, dass es besser ist. Also wir fangen an zu glauben, dass es besser ist, wenn wir uns umbringen, richtig? Das sind dann diejenigen, die mit Suizidgedanken zu kämpfen haben, weil sie diese Suizidgedanken erhalten haben und sie so sehr Teil ihrer Identität geworden sind. Wenn wir Gedanken der Lust in unseren Köpfen zulassen, erschaffen wir die falsche Identität, dass wir eine Person der Lust sind. Und das gilt übrigens in beide Richtungen, sowohl für Heterosexualität als auch Homosexualität. Ein Homosexueller, der sagt, weißt du was, ich wurde so geboren, was sie wirklich sagen ist, dass sie so viele Gedanken in ihrem Leben hatten, die sie angenommen haben, dass sie zu dem geworden sind. Also jede Art von Sünde, jede Art von falscher Identität, negative Identität, nicht biblische Identität, entsteht einfach nur, weil wir diese Gedanken immer wieder erhalten haben und gelernt haben, diese Gedanken anzunehmen. Von einem biblischen Standpunkt aus betrachtet, wird niemand mit Homosexualität geboren. Aber sie könnten Traumata erlebt haben, Filme oder Fernsehsendungen immer wieder gesehen haben, bis die Gedanken anfangen, in ihren Kopf zu kommen. Und dann umarmen sie diese Gedanken förmlich und es wird zu ihrer falschen Identität. Und dann rechtfertigen sie das, indem sie sagen, ich bin damit geboren. Und dasselbe gilt für jede andere Art von Sünden in unserem Leben. Dass wir zum Beispiel richtig umarmen, wenn wir zwanghaft lügen. Dann habe ich in Wirklichkeit meinen Geist geöffnet, um diese Versuchung zu lügen zu umarmen. Und im Laufe der Zeit lasse ich das einfach immer mehr zu, um meine falsche Identität zu formen. Okay? Sorry, zurück hierzu kurz. Vorstellungen und Fantasien. Ich muss nicht unbedingt nur Gedanken empfangen, um dann zu Vorstellungen und Fantasien überzugehen. Filme zum Beispiel helfen uns, direkt zu Fantasien und Vorstellungen zu gelangen. Also genau das ist, was der Teufel zu tun versucht. Wenn wir süchtig nach Filmen werden oder gerne Filme schauen und unseren Geist für Filme öffnen, dann werden Filme beginnen, Vorstellungen in unseren Gedanken einzupflanzen. Und so überspringen wir die negativen Gedanken und landen direkt bei Fantasien und Vorstellungen, die dann schließlich in die Tat münden und die wiederum in eine Gewohnheit und Sucht mündet. Ich habe das gerade am Nachmittag in einer Schule geteilt und eines der Kinder stellte eine sehr interessante Frage. Sie hat also gesagt, während ich das mit den Kindern geteilt habe, nun, wenn ich Selbstmordgedanken habe und das in Vorstellungskraft umsetze, in eine einzige Handlung, wie soll ich daraus eine Gewohnheit entwickeln? Und das war eine interessante Frage, weil ich dir helfen möchte zu verstehen, was die einzelnen Handlungen des Selbstmords wirklich sind. Wie fängt es an? Sie fangen an, sich zu ritzen. Und so kommt der Zwang, ihre Arme zu schneiden. Das ist tatsächlich das Ergebnis. Manchmal während meiner Seelsorgegespräche helfen mir diese Zwangshandlungen zu verstehen, woher die Quelle stammen könnte. Und im Allgemeinen bei Kindern, wenn ich das sehe, dass sie sich selbst verletzen, kommt der Zwang aus Horrorfilmen. Dann haben sie wahrscheinlich viele Horrorfilme geschaut. Die Dämonen dringen direkt in ihre Herzen ein und übernehmen die Kontrolle. Zu anderen Dingen, die ich gesehen habe, gehört viel Stress zu Hause. Die Eltern streiten, sprechen über Scheidung und die Dämonen werden anfangen, ihren kleinen Kindern einzureden, dass es ihre Schuld ist. Besonders wenn die Eltern noch über ihre Kinder streiten. Oder ein Elternteil fängt an, auf das Kind zu zeigen und zu sagen, es ist deine Schuld, dass wir streiten. Und dann werden die Dämonen kommen und anfangen, es in ihre Köpfe zu setzen. Es ist äußerst schädlich für Kinder, wenn Eltern zu Hause streiten. Und noch schädlicher, wenn sie über Scheidung sprechen. Und deshalb hat der Teufel die Familien angegriffen, weil es die Kinder zerstört. und es schwächt ihren Geist. Und dann können die Dämonen kommen und beginnen, allerlei Unheil in ihrem Leben anzurichten. Und wenn ihr Kinder habt, die die Kirche verlassen oder mit Depressionen oder psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben, ist ein guter Ausgangspunkt, um herauszufinden, warum dies passiert, wie die Beziehung zu eurem Ehepartner war. Und das ist wahrscheinlich eine der Quellen und mitverantwortlich für die Dinge, die die Kinder fühlen. Negative Gedanken. Hier ist ein Beispiel für eine Liste negativer Gedanken. Ich werde nicht auf alle davon eingehen. Wieder bin ich dankbar für die Kinder, denn während ich diese Liste durchging, haben sie mich zu jedem dieser Punkte ausgequetscht und gefragt, was es bedeutet. Ich glaube, einer der Sachen, die sie erklärt haben wollten, war, mal sehen. Ich bin nicht gut genug, aber ich bin gut genug. Ich denke, es gibt mehrere hier. Ich bin besser als die anderen. Also, sie fragten, wie kann es ein negativer Gedanke sein, zu sagen, ich bin nicht gut genug und dann, ich bin gut genug. Nun, was ich damit meine ist, dass der negative Gedanke entsteht, wenn er ein negatives Verhalten oder ein negatives Gefühl im Herzen erzeugt. Also bin ich nicht gut genug. Also, ich denke, das ist soweit klar, aber ich bin gut genug. Das bedeutet, dass ich niemand anderen brauche. Ich brauche keinen Gott in meinem Leben. Mir geht es gut. Ich brauche keinen Gott. Mein Leben ist gut genug. Das ist die Kehrseite von ich bin nicht gut genug. Ich bin autark. Ich brauche niemanden sonst in meinem Leben. Also reagieren Menschen unterschiedlich. Die einen fallen in ein ich bin nicht gut genug. Ich werde mich in eine Depression stürzen. Und der andere Persönlichkeitstyp fällt eher ins Gegenteil. Und ich habe oft festgestellt, dass diejenigen, die besessen werden könnten, tatsächlich einem ganz bestimmten Persönlichkeitstyp angehören. Ich werde versuchen, darauf später gegen Ende der Woche zurückzukommen. Aber es gibt bestimmte Persönlichkeitstypen, die dazu neigen, in Depressionen zu verfallen oder besessen zu werden. Aber der andere Persönlichkeitstyp wird auf eine andere Art und Weise reagieren, wenn die Dämonen kommen und angreifen. Und sie werden sagen, weißt du was? Ich werde das mit meiner eigenen Kraft durchkämpfen. Und ich werde einfach durchkommen. Ich brauche keinen Gott. Und ich bin gut genug. Und das ist die Kehrseite. Und beide sind Extreme von dem, wo wir wirklich sein wollen, nämlich, Herr, ich bin nicht gut genug, aber Jesus ist gut genug. Von ich sollte nicht denken, dass ich gut genug bin, zu ich brauche Jesus. Auf dieses Zentrum sollte es sich hinbewegen. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Und wenn Jesus in meinem Leben ist, kann ich leben. Ich kann ein perfektes Leben in Christus leben. Okay? Das ist also eine Liste von Arten negativer Gedanken. Quellen negativer Gedanken. Johannes 8, 44. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Also, die Quelle negativer Gedanken ist natürlich Satan und die Dämonen. Und es werden immer Lügen sein, die versuchen, ein falsches Identitätsgefühl zu schaffen. Alle negativen Gedanken sind Lügen des Teufels. Obwohl es sich echt anfühlt, müssen wir lernen, sie zurückzuweisen. Und oft ist der Grund, warum es so lange dauert, wenn ich mit jemandem arbeite, der Grund, warum es bei ihnen so lange dauert, bis sie den Punkt der Freiheit erreichen, dass sie mit all diesen Lügen zu tun haben und es in ihrem Leben so real ist. Also zum Beispiel das Mädchen, über das ich gestern mit euch gesprochen habe, das starke Schmerzen in ihrem Herzen hatte. Das war real. Und es ist wirklich schwer, sich damit abzufinden, dass diese Realität eine Lüge ist. Es ist eine falsche Identität und ich kann tatsächlich Sieg darüber haben. Ich drücke es gerne so aus, dass da etwas wie ein Nebelvorhang vor uns hängt, den die Dämonen vor uns aufstellen. Und das ist sehr real. Ich meine, einige von uns spüren es, oder? Oder andere, dieser Gedanke ist so tief in ihrem Kopf verwurzelt, dass es schwer ist, diese falsche Identität aufzugeben. Es gibt Lügen, die über Jahrzehnte hinweg wirklich zu einer Realität in ihrem Leben geworden sind. Also negative Gedanken sind Lügen, die zu unseren Überzeugungen werden. Und diese Überzeugungen bilden im Laufe der Zeit eine falsche Identität. Und als Resultat fühlen wir uns elend und haben keine Hoffnung auf die Verheißungen Gottes. Jesus, was ist mit Jesus? Hat er sich mit negativen Gedanken auseinandergesetzt? Hatte er negative Situationen in seinem Leben? Sicher, oder? Er wurde von einer unverheirateten Mutter geboren. Das ist die Wahrnehmung, die die Leute hatten, oder? Dass Josef nur Maria geheiratet hat, weil sie ein Kind erwartete. Und deshalb hat er sie geheiratet. Kein leiblicher Vater. Das war nicht sein Vater, denn man weiß, dass niemand den Ursprung kennt. Und so sprachen sie darüber, dass er eigentlich keinen leiblichen Vater hatte. Leben als Flüchtling in Ägypten, oder? Außerdem wurde er versucht in der Wüste. Er kämpfte damit, sich dem Willen des Vaters zu unterwerfen. Und er fühlte sich allein und von denen, die ihm am nächsten standen, im Stich gelassen. Und er wurde von seinem Freund verraten und für den Preis eines Sklaven verkauft, oder? Also hier hätte er in all diesen Dingen Versuchungen nachgeben können. Er fühlte sich versucht, seinen Schmerz zu betäuben, als seine Situation hoffnungslos schien. Ihm wurde Essig zum Trinken angeboten, um seinen Schmerz zu betäuben. Doch er lehnte das ab. Er hatte Schwierigkeiten beim Atmen. Er schrie, weil er das Gefühl hatte, dass Gott ihn verlassen hatte. Und so könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus viele negative Gedanken durch den Kopf gingen. Welche Art von Gedanken hat der Teufel ihm durch den Kopf gehen lassen, als er die Gethsemane-Erfahrung durchmachte, als er am Kreuz hing? Und dann, als Satan ihn versucht, kommt er in die Wildnis und sagt, wenn du Gottes Sohn bist. So reizt er ihn dazu, aufzubegehren. Denn er weiß ja zu diesem Zeitpunkt schon, dass er der Sohn Gottes ist. Aber hier kommt Luzifer und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist. Heißt, beweise mir erstmal, dass du der Sohn Gottes bist. Also Jesus hatte mit spektakulären, erstaunlichen Versuchungen zu tun, die wir niemals verstehen werden, wie es sich anfühlt. Denn wir sind nicht Gott. Die ganze Zeit über versuchte Luzifer, ihn zu verführen, seine eigene göttliche Kraft zu nutzen, anstatt auf den Vater zu vertrauen. Für uns ist es in gewisser Weise einfach, sich auf den Vater, auf Gott zu verlassen. Denn wir haben keine göttliche Macht und auch keine Möglichkeit, uns aus unseren Situationen selbst helfen zu können. Das ist ja ziemlich offensichtlich, wenn wir so durchs Leben gehen. Aber Jesus hatte die Möglichkeit, seine Göttlichkeit zu nutzen. Und so bestand die größte Versuchung Jesu darin, seine Göttlichkeit zu nutzen. Ellen White sagt, als Jesus am Kreuz war, hätte er nur mit den Augenlidern zucken müssen und Legionen von Engeln wären gekommen und hätten alle dort zerstört. So einfach wäre es gewesen, das Ganze sofort und für alle zu beenden. Als er am Kreuz hing und diese Schmerzen fühlte, durfte er nicht mit den Augenlidern zucken. Denn wenn er das getan hätte, mit einem Blick von ihm, nur eine leichte Veränderung seiner Mimik, wären die Engel bereitwillig herabgekommen und hätten sie alle zerstört. Und das war die Versuchung, mit der Jesus zu kämpfen hatte. Ich möchte euch etwas zeigen. Während ich in den letzten Jahren das Buch Der Sieg der Liebe studiert habe, hat Gott mir offenbart, nachdem ich diese Erfahrungen mit geistlicher Kriegsführung gemacht habe, da hat Gott mir die Augen dafür geöffnet, wie Ellen White uns Hinweise auf geistliche Kriegsführung gibt, während wir durch das Buch Der Sieg der Liebe gehen. Ich möchte euch ein paar Zitate zeigen. Dies handelt von Johannes dem Täufer und er ist im Gefängnis. Und das sagt Ellen White. Es gab Stunden, in denen das Flüstern der Dämonen seinen Geist quälte und der Schatten einer schrecklichen Angst über ihn kroch. Als Johannes der Täufer im Gefängnis war, ein Prophet des Herrn, der treu war, da konnten Dämonen immer noch Gedanken in seinen Kopf einflüstern. Das ist dieses Flüstern von Dämonen. Hier ist noch einer. Viele der Zuhörer von Christus, die in Jerusalem lebten und sich der Pläne der Herrscher gegen ihn nicht bewusst waren, fühlten sich von einer unwiderstehlichen Kraft zu ihm hingezogen. Die Überzeugung überkam sie, dass er der Sohn Gottes war. Aber Satan war bereit, Zweifel zu suggerieren. Wir sehen hier also, als die Menschen in der Menge Jesus zuhörten, fühlten sie Überzeugung. Aber dann kamen plötzlich Zweifel auf, wer Jesus war. Wenn der Herr an jemandem arbeitet, steht Satan bereit, um dagegen anzukämpfen. Hier geht es um Martha. Als Jesus sagt, rolle den Stein weg, antwortet Martha, aber Lazarus ist schon so lange tot. Und das ist der Kommentar, den Ellen White dazu gibt. Nehmt den Stein weg, sagt Jesus. Bereite den Weg für meine Arbeit so gut wie möglich. Aber Marthas positive und ehrgeizige Natur setzte sich durch. Sie war nicht bereit, dass der zerfallene Körper in Sicht gebracht wird. Also widersetzt sie sich. Und dann sagt Ellen White, dass sie dagegen Einspruch erhebt, weil Satan diesen Gedanken in ihren Geist eingebracht hat. Mach den Mund auf und erhebe Einspruch. Dies bezieht sich auf den Hohen Rat des Sanhedrin. Bei diesem Konzil wurden die Feinde Christi tief berührt. Der Heilige Geist hatte ihren Verstand beeindruckt, aber Satan kämpfte darum, die Kontrolle über sie zu erlangen. Er drängte sie dazu, an die Unannehmlichkeiten zu denken, die sie wegen Christus erlitten hatten. Und dann geht sie ins Detail, welche Gedanken Satan den Mitgliedern des Sanhedrins in den Kopf setzt, während sie darüber beraten, was sie mit Jesus tun sollen. Satan übernimmt die Kontrolle über ihren Verstand. Und ihr seht ganz am Ende, ein wenig schlecht zu lesen, aber da steht, all das hatte Satan ihrem Geist eingegeben. Das hilft uns zu verstehen. Jeder von uns hat mit negativen Gedanken zu kämpfen. Entscheidend ist, ob wir sie als unsere annehmen oder sie als feindliche Gedanken entlarven. Okay, wir kommen jetzt zum Thema offene Türen. Wir haben ja bereits über negative Gedanken gesprochen und ich habe euch einige Belege dafür aus dem Buch Der Sieg der Liebe gegeben. Was also sind offene Türen? Ich zitiere aus dem Buch Ein glückliches Heim. Satan kann nicht in den Verstand eindringen ohne unsere Zustimmung. Wir sollten den Menschen vor Augen führen, dass Gott dafür gesorgt hat, dass wir nicht über das hinaus versucht werden, was wir ertragen können, sondern dass er mit jeder Versuchung einen Ausweg schaffen wird. Wenn wir ganz für Gott leben, werden wir es nicht zulassen, dass der Verstand sich in selbstsüchtigen Vorstellungen oder man könnte auch sagen, negativen Gedanken verliert. Wenn es eine Möglichkeit gibt, durch die Satan Zugang zum Geist bekommen kann, wird er sein Unkraut säen und es wird wachsen, bis es eine reiche Ernte bringen wird. Unter keinen Umständen kann Satan die Herrschaft über Gedanken, Worte oder Taten erlangen, es sei denn, wir öffnen freiwillig die Tür und laden ihn ein, einzutreten. Dann wird er auch eintreten und durch das Entfernen der guten Samen, die im Herzen gesät wurden, die Wahrheit zunichte machen. Hier seht ihr, woher ich den Begriff offene Türen habe. Also, Dämonen können die Kontrolle über unser Leben übernehmen. Dämonen können die Kontrolle über unsere Gedanken und unseren Körper übernehmen, wenn wir die Tür öffnen, wenn wir ihnen erlauben, hereinzukommen. Wir werden uns noch verschiedene Kanäle ansehen, über die sie hereinkommen werden. Okay, offene Türen sind gesetzliche Rechte. Also, das ist kein Zitat. Das bin einfach ich, der es euch erklärt. Offene Türen oder gesetzliche Rechte sind vertraute Sünden, die vom Opfer nicht bekannt oder aufgegeben wurden. Der Teufel ist legalistisch. Und wenn du durch die Sünde Türen in deinem Leben geöffnet hast, wird der Teufel nicht gehen. Es sei denn, das Recht verschwindet, was nur durch Sündenbekenntnis, Reue und Empfang der Vergebung Gottes geschieht. Nachdem wir den Menschen geholfen haben zu verstehen, wie Dämonen uns durch unsere Gedanken angreifen, sollten wir sie als Nächstes bitten, uns ihren Hintergrund und ihre Kindheit mitzuteilen. Und indem sie den Heiligen Geist befragen, entdecken sie, was die offenen Türen in ihrem Leben sind. Das ist der nächste Schritt, wenn du Befreiungen durchführst und du der Person geholfen hast zu verstehen, dass ihre Gedanken nicht ihre Gedanken sind, sondern dass sie häufig von Dämonen stammen. Jetzt wollen wir verstehen, wie sie in der Lage sind, einen so starken Zugang zu unserem Leben zu gewinnen. Und das geschieht durch offene Türen. Dann sollten wir sie durch ein Gebet zur Sündenbekenntnis führen, indem sie sich darauf berufen, dass Jesus den Sieg über alle bösen Geister hat. Es gibt hauptsächlich drei Arten von offenen Türen. Die erste nennen wir vererbte Flüche oder Generationssünden. Die zweite ist Sünden des Fleisches, Schwüre oder Festungen, die wir wiederholen oder an denen wir festhalten. Die dritte ist okkulte Verstrickungen oder Götzenanbetung. Wir werden uns jede dieser Kategorien im Detail anschauen. Während der Seelsorge oder wenn du mit einem Freund sprichst und er dir etwas anvertraut, betest du darum, dass der Heilige Geist dir zeigt, wo es möglicherweise offene Türen im Leben dieser Person gibt. Und du möchtest, dass sie offen erzählen, was sie bewegt. Es geht also nicht darum, einfach eine Liste mit möglichen offenen Türen herauszuholen und dann Punkt für Punkt abzufragen, ob etwas davon zutrifft. So funktioniert das nicht. Die Person soll frei über ihr Leben sprechen können. Und während du jetzt über dein eigenes Leben nachdenkst, bitte ich dich, dass wir uns bei den verschiedenen offenen Türen jeweils einen Moment Zeit nehmen. Ich werde nach jedem Abschnitt zu den offenen Türen eine kurze Pause machen, damit wir innehalten können. Ich werde beten und dir die Möglichkeit geben, auch selbst zu beten und, falls Gott dich dazu bewegt, an dieser Stelle gleich das zu bekennen, was er dir zeigt. Also die offene Tür in deinem Leben, die Gott dir möglicherweise ans Herz legen möchte. Danach werde ich mit einem Gebet abschließen. Wir werden also nach jeder Kategorie kurz anhalten, gemeinsam niederknien und ich gebe dir Zeit für dein Bekenntnis. Danach schließe ich mit einem Gebet ab und wir werden die Dämonen auffordern zu gehen. Das machen wir gemeinsam, Schritt für Schritt. Dann lass uns jetzt über vererbte Flüche und Sünden von früheren Generationen sprechen. Manche Eltern und Großeltern widmen ihre Kinder einem Geist. Genau das ist bei meiner Frau passiert. Ihre Großmutter war eine Hexe, eine Schamanin. Und weil sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte, beanspruchten die Dämonen die nachfolgenden Generationen für sich. Die Sünden der Väter reichen bis in die dritte und vierte Generation. Deshalb konnte sie als Kind Dämonen sehen. Auch all ihre weiblichen Cousinen konnten als Kinder Dämonen sehen. Das war für sie ganz normal. Ein böser Geist, der im Leben eines Vorfahren aktiv war, versucht oft, nach dessen Tod auch Einfluss auf die Kinder zu nehmen. Die Sünden der Eltern können Schwächen sein, zu denen böse Geister auch die Kinder drängen. Das finden wir auch in 2. Mose 20, Vers 5. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in die dritte und vierte Generation derer, die mich hassen. Jede Art von Sünde, die wir begehen, kann an die nächste Generation weitergegeben werden. Und die Dämonen versuchen weiterhin auch, die Nachkommen zu bedrängen. In der Bibel gibt es viele Beispiele für solche Generationssünden. Abraham log über seine Frau. Dann log Isaac über seine Frau. Jakob log auch seinen Vater an. Jakobs Söhne logen Jakob an, als sie behaupteten, Josef sei getötet worden. Und Jakobs Söhne logen eine ganze Stadt an, bevor sie sie töteten. Ebenso beging David Ehebruch mit Bathseba, der Frau Urias. Dann vergewaltigte Amon, Davids Sohn, seine Halbschwester Tamar. Absalom schlief mit den Nebenfrauen Davids. Salomo hatte Tausende von Frauen und Nebenfrauen. Und viele unschuldige Babys starben im Feuer des Moloch, weil Salomos Frauen heidnisch waren und Kinderopfer förderten. Die Sünden der Väter setzten sich also in der nächsten Generation fort. Immer weiter, einmal aus Sicht der DNA und dann auch, weil die Dämonen weiterhin die Kinder verfolgen. Wenn wir diesen Kreislauf durchbrechen wollen, müssen wir beten und Gott bitten, die Fesseln zu lösen, die die Dämonen über die Familie gelegt haben und die sie über Generationen hinweg weitergeben. Ein einfaches Gebet könnte so lauten. Wenn wir feststellen, dass es Generationssünden gibt, und das stärkste Anzeichen ist, wenn wir wissen, dass es Hexerei, Wahrsagerei oder Ähnliches in der Familie gibt, oder wenn Eltern irgendwelche Generationssünden haben, sei es Lügen, Ehebruch, Diebstahl, Drogen oder anderes, dann sollten wir beten, dass Gott diese Bindung zerbricht, dass Gott die Festung zerstört, die der Feind über die Familie hat, und dass sie mit unserer Generation endet, damit wir sie nicht an unsere Kinder weitergeben. Amen. Your family and that it ends in your generation because you don't want to pass it to your future generations. Amen. Wir wollen ja nicht, dass unsere Kinder unter den Generationssünden leiden, die uns weitergegeben wurden. Oft, wenn ich Seelsorge mache und jemand Schwierigkeiten mit seinen Eltern hat, weil er sich über sie ärgert oder frustriert darüber ist, wie sie leben, während er sich selbst verändert, dann erinnere ich daran, es gibt diese Generationssünden, also das bedeutet, dass sie, auch wenn sie die Sünde selbst begehen, sie auch selbst Opfer sind aus der vergangenen Generation.
They're a victim of their past generation.
Und deshalb brauchen wir Mitgefühl. Uns muss bewusst sein, dass auch wenn das, was sie tun, uns als Kinder oder Ehepartner verletzt, wir sie dennoch als Opfer sehen müssen. Wir sollten verstehen, dass das, was sie tun, von der Generation davor und davor weitergegeben wurde. Weil sie damit aufgewachsen sind, übernehmen sie diese Muster. Mädchen, die mit sexuellem Missbrauch aufwachsen, sind zwar wütend über das, was ihnen passiert ist, aber oft geben sie es später weiter oder geraten in Prostitution. Auch wenn sie es gehasst haben, was ihnen angetan wurde, durch Anschauen werden wir verändert. Das gilt sowohl für gute und geistliche Dinge als auch für negative Dinge. Deshalb brauchen wir die Kraft Jesu, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, damit er nicht an die nächsten Generationen weitergegeben wird. Ich möchte dich jetzt bitten, mit mir niederzuknien. Ich bitte dich auch, wenn der Heilige Geist dich überführt hat, dass du diese Sünde bekennen solltest, dann bitte Jesus, diese Generationssünde in deiner Familie zu durchbrechen, in einem stillen Gebet. Ich werde mit einem kurzen Gebet beginnen und gebe dir dann ein paar Minuten Zeit, diese Sünde zu bekennen. Du kannst das folgende Gebet auch still für dich lesen und dort, wo die Lücke ist, deine Generationssünde einsetzen. Dann bekennst du das und bittest Jesus, diese Bindung zu brechen. Am Ende werde ich beten und die Dämonen auffordern zu gehen. Also, lasst uns gemeinsam niederknien und beten. Wir beten das gemeinsam. Vater im Himmel, ich bitte dich darum, dass dein Heiliger Geist jetzt mit uns ist. Ich bete, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen berührt, während wir uns diese Zeit nehmen, dass jeder für sich und leise betet. Ich bete, dass du uns die Generationssünden aufs Herz legst, die wir bekennen und übergeben müssen. Ich bitte dich, dass du diese Flüche und die Kontrolle des Feindes über uns und unser Leben brichst. Bitte, Vater, sende uns deinen Heiligen Geist, dass er unsere Herzen jetzt berührt, während wir diesen Moment im stillen Gebet verharren. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unsere Herzen berührt hast. Du hast jedes unserer Gebete gehört. Und du möchtest uns frei machen. Weil wir unsere Sünden vor dir bekannt haben, bedeckst du uns mit deinem Blut, Jesu. Ich berufe mich auf 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünden vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Und weil du uns im Namen Jesu gereinigt hast, bitte ich dich, Vater, dass du die bösen Geister zurechtweist, die durch diese Generationssünden in unser Leben gekommen sind oder uns bedrängen, umgeben oder Kontrolle über unseren Geist und Körper ausüben. Im Namen Jesu Christi, ihr bösen Geister, die durch Generationssünden gekommen seid, ich befehle euch im Namen Jesu, geht. Der Herr schelte dich, Satan. Du hast keine Macht mehr über uns. Unsere Herzen gehören Jesus. Wir haben unser Herz ihm neu übergeben und Jesus lebt in uns und wird uns frei machen. Danke, Vater, dass du unser Gebet erhört hast. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Okay, ihr könnt euch hinsetzen. Hier ist ein wichtiger Bibeltext zum Auswendiglernen. Er ist Teil eines Liedes, das wir oft singen. 2. Korinther 10, 3 bis 6. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir zerstören damit Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam vollständig geworden ist. Merkt euch diesen Bibeltext. Zitiert es, besonders den Teil mit der Zerstörung der Gedankengebäude und dass wir jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen nehmen sollen. Okay, Sünden des Fleisches. Hier sind einige Beispiele für Sünden des Fleisches mit den entsprechenden Bibelstellen. Wir haben Zorn, Neid, Stolz, Klatsch und Kritik, Bitterkeit, Habgier, Rebellion, Maßlosigkeit und Begierde, Streit, Unversöhnlichkeit, den Gebrauch von Suchtmitteln, was auch mit Maßlosigkeit zusammenhängt, oder bestimmte Arten von Musik und Filmen. All das können Sünden des Fleisches sein. Die mächtigste Sünde, die ich immer wieder sehe, ist Unversöhnlichkeit. Es ist wirklich schwer, Unversöhnlichkeit im eigenen Leben zu erkennen, weil es so eine unsichtbare Sünde ist. Die meisten von uns leben ihre Unversöhnlichkeit nicht offen aus, sondern halten sie einfach in sich fest. Wir reagieren nicht unbedingt offensichtlich darauf, aber zu Hause oder wo auch immer wir sind, leben wir sie dann doch aus. Manchmal ist das etwas, das wir ganz tief in uns behalten und mit niemandem teilen. Es ist also eine dieser wirklich starken und unsichtbaren Sünden. Im Allgemeinen ist das die Sünde, an die ich zuerst denke, besonders wenn ich mit jemandem spreche, der Missbrauch oder Trauma in der Kindheit erlebt hat. Unversöhnlichkeit ist in der Regel die stärkste Sünde, die vorhanden ist. Sie zeigt sich entweder als Unversöhnlichkeit gegenüber uns selbst oder als Unversöhnlichkeit gegenüber der Person, die uns etwas angetan hat. Jetzt möchte ich euch eine Reihe von Beispielen zeigen. Gestern habe ich erzählt, dass ich im Geist der Weissagung nach Namen von Dämonen gesucht habe. Ich werde jetzt kurz darauf eingehen. Wir werden das nicht alles lesen, aber ich möchte dir alle Dämonen zeigen, die Ellen White im Geist der Weissagung beim Namen nennt. Es gibt zum Beispiel einen Dämon des Streits. Das ist der einzige Dämon, der im Buch Ein glückliches Heim namentlich erwähnt wird. Dort steht, der Dämon des Streits wird aus der Familie ferngehalten und es wird keine Trennung der Interessen geben und keine Entfremdung der Zuneigung wird zugelassen, wenn das Gesetz Gottes befolgt wird. In jeder Familie gibt es also einen Dämon des Streits. Wenn wir als Familie morgens und abends gemeinsam Andacht halten, wenn wir beten und der Vater als Priester des Hauses für seine Kinder betet, so wie es Hiob getan hat, dann wird Gott die Familie schützen und der Dämon des Streits hat weniger Möglichkeiten anzugreifen. Aber wir müssen verstehen, in jeder Familie, immer wenn ein Ehemann und eine Ehefrau streiten, liegt es nicht an den beiden selbst, sondern am Dämon des Streits. Je früher wir das erkennen, und vielleicht haben viele von uns ihre Ehe lange geführt, ohne das zu wissen, desto besser. Sobald ein Streit beginnt, sollten wir uns bewusst machen oder darum beten, dass Gott uns die Erkenntnis schenkt, dass der Dämon des Streits gerade am Werk ist. Daran sollten wir uns immer wieder erinnern. Dämon der Unmäßigkeit. Gott kann uns helfen, sogar diesen schrecklichen Dämon der Unmäßigkeit zu überwinden. Es gibt also einen Dämon der Unmäßigkeit. Dämon des Appetits. Es gibt einen Dämon des Appetits, der uns angreift. Wenn du merkst, dass du deinen Appetit nicht kontrollieren kannst, ist sehr wahrscheinlich ein Dämon des Appetits am Werk. Oder wenn du süchtig nach Drogen oder Alkohol bist, das ist der Dämon des Appetits. Der Dämon des Egoismus. Wenn Judas sein Herz für die göttliche Gnade Christi geöffnet hätte, wäre der Dämon des Egoismus vertrieben worden. Und selbst Judas hätte ein Bürger im Reich Gottes werden können. Dämon der Habgier, Dämon des Neids, jetzt geht es um Saul. Dämon des Neids. Es geht um Saul und seinen Neid auf David. Jedes Mal, wenn er überwältigt oder besessen wurde, war es der Dämon des Neids. Dämon der Leidenschaft. Auch das bezieht sich auf Saul. Es geht immer noch um Saul. Dieser Einfluss weckte den Dämon der Leidenschaft, der in Sauls Brust geschlummert hatte. Der Dämon des Neids führte also zum Dämon der Leidenschaft oder des Zorns. Dämon der Lieblosigkeit. Manche, die sich als Diener Christi bezeichnen, haben den Dämon der Lieblosigkeit so lange gepflegt, dass sie das Unheilige zu lieben scheinen und Freude daran haben, Worte zu sprechen, die verletzen und verärgern. Das kann auch eine schlechte Angewohnheit von uns sein. Dämon des Bösen und der Grausamkeit. Hier geht es um die Auswirkungen von Alkohol. Der Dämon der Hysterie und satanischer Einbildungen. Der Dämon des Ehrgeizes. Für diejenigen von uns, die große eigene Ziele haben und unbedingt reich werden wollen, Millionär oder Milliardär sein möchten, dieses oder jenes Auto haben wollen oder viele Häuser, das ist der Dämon des Ehrgeizes. Dämon der Irrlehre, falsche Theologie. Wer mit falscher Theologie ringt und sie verbreiten will, steht unter dem Einfluss des Dämons der Irrlehre. Dämon der Rebellion. Dämon der Begierde. Wie gesagt, der Dämon der Begierde wirkt in beide Richtungen. Sei es, dass jemand seine Lust auf vorehelichen Sex nicht kontrollieren kann, oder dass jemand mit Homosexualität zu kämpfen hat. Es ist derselbe Dämon. Dämon des Hasses. Dämon des Stolzes, der Eitelkeit und des Zorns. Hier haben wir wieder den Dämon des Neids. Das ist ein interessanter Fall. Egoismus ist ein Dämon, dessen Name Legion ist. Der Egoismus versammelt eine mächtige Legion von Dämonen. Es gibt einen Tabakdämon. Und es gibt einen Weindämon. Dämon des Appetits, darüber haben wir schon gesprochen. Dämon der Unmäßigkeit. Nun, schauen wir uns diesen Rat von Ellen White an. Sie sagt, es wurde mir klar gezeigt, dass Gottes Volk in Bezug auf den Fleischkonsum eine klare Haltung einnehmen soll. Würde Gott seinem Volk 30 Jahre lang die Botschaft geben, dass sie, wenn sie reines Blut und einen klaren Verstand haben wollen, auf Fleisch verzichten sollen, wenn er nicht wollte, dass sie dieser Botschaft folgen? Durch den Genuss von Fleisch wird die tierische Natur gestärkt und die geistliche Natur geschwächt. Was ist also der Sinn von Fleisch in unserer Zeit? Vor allem von dem giftigen Fleisch, das wir alle essen. Und dazu das nicht biblisch zubereitete Fleisch. Wenn du Fleisch essen willst und reines Fleisch möchtest, dann geh bitte zu einem koscheren Metzger. Wenn du Fleisch von jemand anderem nimmst, ist es nicht biblisch zubereitet und somit Sünde. Jedes Fleisch, in dem noch Blut ist, also dein saftiges Steak zum Beispiel, jedes Fleisch, an dem noch Fett ist, zum Beispiel KFC-Hähnchen, das ist Sünde. Wir sollen Fleisch nicht auf diese Weise essen. Wenn du wirklich Fleisch essen willst, such dir bitte einen koscheren Metzger. In Malaysia gibt es keinen, weil wir ein muslimisches Land sind und es keine Juden gibt. Aber wenn du hier in diesem Land wirklich reines Fleisch essen willst, dann geh zu einem koscheren Metzger. Andernfalls isst du Fleisch nicht auf die richtige Weise. Aber in unserer heutigen Zeit ist es so: Wenn du Fleisch isst, schwächst du deine geistliche Natur und bereitest dich dadurch viel leichter darauf vor, in Versuchung zu fallen. Wiederholtes Fallen in Versuchung führt dann zur Sucht. Sucht führt zur Besessenheit. Am Ende steht immer Besessenheit. Vergebung. Wie gesagt, Unversöhnlichkeit ist eine der mächtigsten Sünden, an der viele Menschen, mit denen ich spreche, festhalten. Die wahre Form der Vergebung, das Gebet, das wir sprechen sollten, wenn wir die Vergebung Christi wollen, ist das, was er am Kreuz gebetet hat. Lukas 23, 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat uns das Mustergebet für Vergebung gegeben, nämlich: Herr, ich mag nicht, was sie mir angetan haben. Herr, sie haben mir sehr wehgetan. Herr, sie haben mich missbraucht, aber vergib ihnen, denn sie wussten nicht, was sie taten. Vielleicht waren sie ein Werkzeug Satans. Vielleicht haben sie Böses getan. Vielleicht haben sie sogar bewusst gehandelt, aber sie wussten wirklich nicht, dass sie unter der Kontrolle Satans stehen. Sie haben nicht erkannt, wie sehr sie uns verletzen. Sonst hätten sie es vielleicht gar nicht getan. Wir können aus eigener Kraft nicht vergeben. Christus hat sich auf die Kraft des Vaters verlassen, um vergeben zu können. Bitte um die Vergebung Christi, so wie wir auch um den Glauben Jesu bitten. Vergebung war so wichtig, dass Christus selbst am Kreuz noch Zeit fand, diese Worte für uns als Beispiel auszusprechen. Also egal wie schmerzhaft unsere Situation sein mag, nichts wird mit der Situation Christi vergleichbar sein. Sobald wir die Worte aussprechen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, werden wir diese Erleichterung spüren. Gott schenkt uns diese Erleichterung im Herzen. Und selbst wenn wir sie nicht gleich spüren, sollten wir weiter beten, bis wir es glauben, bis es ein Teil von uns wird. Denkt daran, wenn wir uns für Gedanken der Unversöhnlichkeit entscheiden, formen wir eine falsche Identität. Wer das überwinden will, muss anfangen, das Gebet der Vergebung zu sprechen, bis es zur eigenen Identität wird und Gott es zur eigenen Identität macht. Das ist eines der wichtigsten Dinge, mit denen wir uns in der Seelsorge auseinandersetzen müssen. Ich möchte jetzt wieder etwas Zeit im Gebet verbringen und dich bitten, noch einmal mit mir niederzuknien. Wenn der Heilige Geist dir offene Türen in deinem Leben zeigt, gebe ich dir diesmal etwas mehr Zeit, weil die Liste der Sünden des Fleisches länger ist. Und wenn der Heilige Geist dich auf eine dieser Sünden aufmerksam macht, dann bitte ich dich, sie zu bekennen. Nachdem du sie bekannt hast, werde ich mit einem Gebet abschließen und wir werden Gott bitten, diese Dämonen zurechtzuweisen und ihnen zu befehlen, uns zu verlassen. Amen. Also lasst uns knien und beten. Vater im Himmel, ich danke dir noch einmal für das Blut Jesu und für seinen Tod am Kreuz. Dass er den Preis für all unsere Sünden bezahlt hat. Wenn wir also an den Sünden festhalten, die wir begangen haben, ist das unsere eigene Torheit. Es schadet uns nur selbst. Und so bete ich, Vater, in diesem Moment, wenn Dämonen uns umgeben, die unsere Herzen verhärten, dann bitte ich dich im Namen Jesu Christi, binde diese Dämonen und befiehl ihnen zu gehen, damit wir die Überführung durch den Heiligen Geist spüren können. Vater, wir brauchen deinen Geist, der uns überführt, denn oft leben wir in Selbsttäuschung. Wir leben unter den Lügen des Feindes. Bitte vertreibe jetzt diese Dämonen. Sende deine heiligen Engel, um sie zu vertreiben, damit wir alle die Überführung durch deinen Heiligen Geist spüren. Vater, wir legen diese Zeit in deine Hände. Bitte zeig uns die Sünden des Fleisches, die wir bekennen sollen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Gebete erhört und dass du jedes einzelne unserer Gebete gehört hast. Und es ist dein Wunsch, uns frei zu machen. Vater, ich danke dir für 1. Johannes 4,18, wo du sagst, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Danke, Vater, dass du jeden von uns zuerst geliebt hast. Und Herr, ich danke dir, dass du, nachdem wir unsere Sünden bekannt haben, uns mit dem Blut Jesu bedeckst und unsere Herzen mit deiner Liebe und deinem Frieden erfüllst. Und Vater, wir berufen uns noch einmal auf 1. Johannes 1,9 und danken dir, dass du uns unsere Sünden vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit gereinigt hast. Wir danken dir, dass du uns mit dem Blut Jesu bedeckst.
And because of that, in the name of Jesus Christ, Father, we ask that you would come.
Und deshalb im Namen Jesu Christi, Vater, bitten wir dich, dass du den Dämonen befiehlst, unsere Herzen zu verlassen, die Fesseln des Feindes zu zerbrechen und die Festungen in unseren Herzen zu zerstören. Im Namen Jesu Christi befehle ich allen Dämonen, die durch die Sünden des Fleisches hierher gekommen sind, im Namen Jesu Christi befehle ich euch, jetzt zu gehen und uns nicht länger zu bedrängen. Weil wir bekannt haben und nun mit dem Blut Jesu bedeckt sind, hat er uns von euch allen befreit. Im Namen Jesu Christi danke ich dir, Vater, und wir beten all dies in seinem Namen. Amen. Okay, ihr könnt euch hinsetzen. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Ich hoffe, dass ihr euch nach diesem Prozess etwas leichter fühlt. Während wir unsere Sünden bekennen, befreit Jesus uns von den Lasten und der Gefangenschaft des Feindes. Ihr solltet den Frieden Gottes in euren Herzen spüren. Ihr solltet euch leichter fühlen. Und während wir eine kurze Pause machen, bete ich, dass ihr weiterhin Jesus bittet, zu euren Herzen zu sprechen, zu unser aller Herzen, damit er uns zeigt, falls noch weitere unbekannte Sünden oder offene Türen in unserem Leben sind, die wir noch nicht bekannt haben. Und dann gehen wir zum letzten Punkt über. Oh, Entschuldigung, es gibt noch Gelübde und Festungen, wenn wir zurückkommen. Und dann beschäftigen wir uns mit dem Okkulten. Also machen wir eine kurze Pause. 5 Minuten und kommen um 19:40 zurück. Lasst uns für ein kurzes Gebet die Köpfe neigen. Vater im Himmel, bitte sei bei uns. Erfrische unseren Geist, während wir eine kurze Pause machen. Hilf uns, dass wir uns weiterhin konzentrieren können und deine Stimme hören, während wir den Rest dieses Seminars durchgehen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Okay, lasst uns für ein Gebet die Köpfe neigen. Vater, während wir uns erneut mit dem Thema geistlicher Kampf beschäftigen, bitte ich dich, dass deine heiligen Engel hier sind. Ich bete, dass dein Heiliger Geist die Herzen bewegt. Ich bitte dich, dass du den Feind von hier vertreibst, damit er uns nicht stören, nicht beeinflussen oder täuschen kann. Ich bete auch für die Technik, Herr, dass du sie bewahrst und den Feind daran hinderst, auch dort einzugreifen. Wir legen diese Zeit in deine Hände. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Okay, was sind Schwüre und Festungen? Schwur, ein Versprechen geben oder sich verpflichten, etwas zu tun, was dazu führt, dass ein Denkmuster entsteht, das unsere Leben kontrolliert. Hier sind einige typische Gelübde oder Schwüre, die ich häufig von Menschen höre, die ich begleite. Ich werde niemanden mehr an mich heranlassen oder mich verletzen lassen. Ich werde meine Wut nutzen, um mich vor Verletzungen zu schützen. Bei meiner Frau war es, ich nutze Unversöhnlichkeit als Schutzmauer, damit ich nicht mehr verletzt werde. Ich bin allein und werde nie wieder jemandem vertrauen, damit niemand mich verletzen kann. Ich werde immer auf der Hut sein, damit ich nicht wieder verletzt oder abgelehnt werde. Ich werde andere verletzen oder ihnen etwas wegnehmen, bevor sie mir etwas antun oder mir etwas wegnehmen. All diese Dinge, die man sich immer wieder selbst sagt, immer und immer wieder, beginnen irgendwann einen selbst zu definieren, besonders auf eine negative Weise. Umgekehrt können wir Bibelverse wiederholen, die ebenfalls eine Identität in uns schaffen, richtig? Gott ist Liebe. Oder seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wenn wir das wiederholen, wird das zu unserer Identität. Aber oft setzen die Dämonen Gedanken in unseren Kopf, wie sie wollen, dass wir sind, richtig? Das wird dann zu unserer Identität. Festungen, das ist ziemlich ähnlich. Gelübde, Festungen, das ist einfach ein sich wiederholendes Muster. Das betrifft hier vielleicht mehr unser Verhalten. Also sich emotional abkapseln, wenn wir gestresst oder frustriert sind, sich zurückziehen und zu isolieren von Menschen, die uns helfen wollen, sich niemandem öffnen wollen, mit Wut zu reagieren. Immer wenn Kleinigkeiten passieren, die nicht nach unserem Willen laufen, explodieren wir. Allen anderen die Schuld geben, anstatt unsere eigene Verantwortung zu übernehmen. Andere kontrollieren wollen. Trost im Essen suchen. Also Bulimie. Oder das andere, wie heißt das nochmal? Magersucht, genau. Gar nichts essen. Selbstmitleid und Mitleid mit uns selbst empfinden. Das kann auch sehr mächtig sein, besonders bei Menschen, die Missbrauch erlebt haben. Selbstmitleid kann manchmal eine offene Tür sein. Anderen gefallen wollen, um Akzeptanz oder Anerkennung zu gewinnen. Andere retten und reparieren wollen, anstatt uns selbst. Anstatt zu erkennen, dass wir selbst gebrochen sind und Dinge in Ordnung bringen müssen, schauen wir nur auf andere. Das ist übrigens ein häufiges Problem bei Menschen im Dienst. Nicht mit unserer eigenen Zerbrochenheit umgehen zu wollen und stattdessen ständig anderen helfen zu wollen, kann ein Weg sein, um das eigene Problem zu verdrängen und der eigenen Heilung aus dem Weg zu gehen. Sich in Arbeit verlieren, in Videospielen, Pornografie, Facebook, Instagram, Social Media. Oft sind wir dabei nicht einfach nach Social Media süchtig, sondern es gibt Zerbrochenheit im Leben, die uns dahin treibt. Dann müssen wir um Weisheit beten und Gott fragen, was ist es, Herr? Was ist es, das ich in meinem Leben angehen soll? Was ist die Wurzel der Zerbrochenheit? Von anderen nehmen, sich ständig auf andere verlassen, anstatt Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Das sind verschiedene Festungen, die der Feind durch wiederholte negative Gedanken in unser Herz und in unseren Verstand pflanzen kann. Wir gehen jetzt weiter zum Thema Okkultismus. Ich werde hier also nicht pausieren. Wir verbinden das mit der okkulten Seite der Dinge. Also, okkulte Verstrickungen und Götzendienst. Das ist sozusagen der dritte große Bereich. Hier ist eine Liste von Dingen. Das ist natürlich keine vollständige Liste, sondern eher eine Orientierungshilfe für dich. Schutz durch Amulette, Bänder, Tattoos oder andere Dinge aus anderen unterschiedlichen Kulturen könnten eine offene Tür sein. Bei meiner Frau war es der Rosenkranz. Das war eine dieser offenen Türen. In anderen Kulturen, besonders in Südostasien, kann man Amulette oder Armbänder bekommen, die einem Kraft oder Energie geben sollen. Auch das könnten offene Türen sein. Die New Age-Kristalle, denen angeblich Energie innewohnt. Meditation könnte ebenfalls eine offene Tür sein. Und da gibt es auch noch andere Dinge, die wir beobachtet haben. Bei Tattoos spreche ich nicht von irgendwelchen Tattoos. Es gibt Orte, an denen Tattoos gestochen werden, die angeblich besondere Kräfte verleihen sollen. Wir hatten zum Beispiel einen Bibelarbeiter, für den wir eine Befreiung durchführen mussten. Er war im Laufe seines Lebens extra nach Thailand geflogen, um sich von einem Tätowierer ein Tattoo stechen zu lassen, das dann gesegnet wurde und ihm Kraft geben sollte. Wir mussten über jedes dieser Tattoos beten. Er musste sie bekennen und wir haben den Dämon, der dadurch gekommen war, im Gebet ausgetrieben. Es geht also um Tattoos, die gesegnet wurden. Aber auch, wenn man sich okkulte Symbole tätowieren lässt, zum Beispiel das allsehende Auge oder andere Freimaurersymbole, so wie sie heutzutage viele Prominente auf ihren Körpern tragen. Da ist Vorsicht geboten. Am besten gar keine Tattoos machen lassen.
you know, they're tattooing all sorts of things on their bodies, all seeing eye, or the Masonic symbols, you know that, you know, there's something going on there as well. And so we need to be careful of those. In general, of course, don't do any tattoos.
Was ist der Zusammenhang von Schnüren und Tattoos?
In der chinesischen Kultur gibt es zum Beispiel den Glauben, dass man, wenn man sich nachts einen Faden um den Zeh bindet, im Traum vom Geist gezeigt bekommt, wer die zukünftige Ehefrau ist. Deshalb erwähne ich das, weil es in verschiedenen Kulturen solche Bräuche gibt.
In Thailand tragen sie Teufelsschnüre.
Also in Thailand tragen manche Menschen sogenannte Teufelsschnüre. Das ist also auch kulturell geprägt. Und bestimmt haben auch die amerikanischen Ureinwohner hier entsprechende Praktiken. Götzen und Gegenstände, die mit Götzendienst verbunden sind. Wenn du vor deiner Bekehrung zum christlichen Glauben aus einer anderen Religion kamst und Götzen besessen hast, solltest du Gott um Vergebung bitten, dass du diese Götzen angebetet hast, und Gott bitten, alle Bindungen zu brechen, die durch Dämonen entstanden sind. Bei meiner Mutter war es zum Beispiel so. Sie war Buddhistin, bevor sie getauft wurde. Und wenn sie in der Schule gemobbt wurde, ging sie nach Hause und betete zu den Ahnen. Dadurch kamen Dämonen in ihr Leben. Geisterhäuser und Schreine sind in Ländern wie Kambodscha, Thailand und selbst in Malaysia bei Buddhisten verbreitet. Vor dem Haus steht dann ein kleines Haus für den Geist. Ebenso gehören Ahnenverehrung, Wahrsagerei, Channeling und das Zuhören bei Medien dazu. Wenn du dir die Hand hast lesen lassen, bei Wahrsagern warst, Tarotkarten gelegt bekommen hast oder ähnliches, öffnest du dich für dämonische Einflüsse. Auch Spiele, die mit Geistern zu tun haben, wie das Ouija-Brett. Wenn du deinen Finger darauf legst und die Dämonen über die Buchstaben fahren lässt, dann wirst du als Resultat davon besessen werden. Wir hatten 2020 ein Mädchen an unserer Bibelschule, das nach dem Spielen mit dem Ouija-Brett paranormale Fähigkeiten entwickelte. Sie konnte ihren Freundinnen intuitiv voraussagen, was passieren würde, und es traf tatsächlich auch ein. Sie begann, die Zukunft vorherzusagen, und das kam durch das Ouija-Brett.
And so she was starting to be able to tell the future. And that came in as a result of her playing with the Ouija boards.
Zusätzlich hatte sie mit viel Unversöhnlichkeit in ihrem Leben zu kämpfen. Bücher und Filme, besonders solche, die sich auf Geister und Hexerei konzentrieren. Und heutzutage enthält fast jeder Film Elemente von Hexerei und Spiritismus. Das kann alles eine offene Tür sein. Meditation, die den Geist lehrt und sich auf Geister konzentriert, ebenso wie Hypnose oder Hypnotherapie, sind nicht von Gott. Wer so etwas gemacht hat, sollte es bekennen und Gott bitten, alle Dämonen zu vertreiben, die dadurch, vielleicht unbemerkt, Einfluss gewonnen haben. Auch bestimmte angebliche Heilmethoden können problematisch sein. In den Philippinen und anderen Teilen der Welt ist es unter Adventisten verbreitet, kranke Kinder zum Schamanen oder Hexendoktor zu bringen. Vor allem dann, wenn sie mit der westlichen Medizin nicht zufrieden sind, bringen sie ihre kleinen Kinder zum Schamanen. Wir haben etliche Kinder erlebt, die seit ihrer Kindheit besessen waren und mit dämonischer Besessenheit zu kämpfen hatten, weil ihre Eltern sie zur Heilung zu Schamanen gebracht haben. Es gibt dazu eine lange Liste in 5. Mose 18, Verse 10 bis 12 und 3. Mose 20, Verse 6 und 27 und auch in Offenbarung 21, Vers 8. Einige dieser Stellen beziehen sich nicht nur auf Okkultismus und Götzendienst, sondern auch auf Sünden des Fleisches. Ja, eine Frage? Können wir ein Mikro haben, bitte?
Wie sieht es mit manchen, ich schätze, man nennt sie alternative Heilmethoden, wie Akupunktur aus?
Akupunktur basiert tatsächlich auf der Philosophie, dass wir sowohl Yin als auch Yang in uns haben und dass unser Qi, die Energie, ausgeglichen werden muss. Die Philosophie dahinter ist also falsch. Ich würde deshalb nicht an Akupunktur teilnehmen.
Gibt es noch andere Methoden, vor denen Sie neben Akupunktur warnen würden?
In der chinesischen Medizin werden viele Kräuter verwendet. Das ist in Ordnung. Aber der Arzt, zu dem du gehst, glaubt vielleicht an einen Qi und Yin und Yang und daran, dass unsere heißen und kalten Energien im Körper ausbalanciert werden müssen. Es geht also nicht so sehr um die Kräuter selbst, sondern um den Arzt, der sie verabreicht und sein Glaubenssystem. Deshalb solltest du darauf auch achten. Im Allgemeinen beruhen viele der östlichen Heilmethoden auf einer anderen Philosophie als das, was die Bibel uns lehrt. Du musst also auf den Arzt achten, nicht so sehr auf die Kräuter, denn die könntest du auch als natürliche Heilmittel verwenden. Aber der Arzt, der sie verabreicht, könnte eine andere Philosophie haben.
Und wie ist es, wenn man Produkte von Firmen kauft, die diese Philosophie vertreten, also Kräuter, die sie verkaufen oder anderes, aber sie vertreten diese Philosophie und sind offen damit?
Solange du mit ihnen nichts zu tun hast und es wirklich nur Kräuter sind, die sonst nichts Besonderes sind, nicht gesegnet oder so, dann sollte das in Ordnung sein.
Okay. Ja.
Noch weitere Fragen zu diesem Thema, zum Okkulten? Also das Spektrum ist wirklich sehr breit. Und eines der großen Themen, mit denen ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe, ist auch das Zungenreden. Wir haben viele Pfingstler, die zu uns kommen und unter Belastungen leiden. Und meistens, wenn sie diese Ideologie des Zungenredens bekennen und den Geist, der sie beim Zungenreden besessen hat, loslassen, dann werden sie frei von diesen Belastungen.
When they have been speaking in tongues, they're free from the harassment.
Zungenrede ist also auch eine große offene Tür für Pfingstler, zumindest nach unseren Erfahrungen mit denen, die zu uns gekommen sind.
At least from our experience, as we've been helping those who have come to us.
Noch Fragen zu dieser Liste? Irgendetwas, das ihr hier erlebt habt? Eines der großen Dinge, die mir noch aufgefallen sind, ist dieses Konzept in Südamerika oder bei den amerikanischen Ureinwohnern. Ich überlege gerade, wie das ausgesprochen wird. Aherus oder so ähnlich, habt ihr davon gehört? Hat das jemand schon mal gehört? Entschuldigung, Ayahuasca. Ja, Ayahuasca. Das ist, wenn sich alle versammeln, rausgehen und ich glaube, eine Pfeife rauchen oder irgendeine Droge nehmen, die einen in Trance versetzt und wenn man wieder aufwacht, sieht man buchstäblich Dämonen, die einem dann sagen, was man tun soll, um erfolgreich zu sein. Und das ist ziemlich verbreitet, besonders bei denen, die darüber sprechen, wie man reich wird, wie man Erfolg hat. Manche werben tatsächlich dafür.
Im New Age?
Im New Age? Okay.
Yeah, so there's been some
Halloween. Halloween.
Ja, natürlich auch Halloween. Wer daran teilnimmt, begibt sich selbst und besonders seine Kinder auf gefährlichen Boden. Die Dämonen sind an diesem Tag besonders mächtig, weil die Hexen hervorkommen. Alle Hexen kommen heraus und sie sprechen Beschwörungen, zaubern und beten an diesem Tag für die Nachbarschaften, in denen sie leben. Könntest du bitte das Mikro nutzen? Danke.
Ich bin Massagetherapeutin. Ich habe mit Hexen und anderen Menschen gearbeitet. Ich bete immer mit meinen Kunden. Liegt darin irgendeine Gefahr, dass ich sie massiere?
Danger in that type of, you know, hands-on environment.
Nein, solange der Herr mit dir ist, nein. Denke an Biliam. Er wurde beauftragt, Gottes Volk zu verfluchen. Und er konnte es nicht. Und was hat er dann getan? Er hat versucht, sie in Sünde zu führen. Und dadurch wurden die Türen für ihren Fall geöffnet. Also wenn du es mit Hexen zu tun hast, egal was sie versuchen, es wird nicht funktionieren, solange du geschützt bist und mit dem Herrn gehst. Er wird dich beschützen. Und wenn er nicht will, dass du irgendwo hingehst oder etwas tust, wenn Gefahr droht, wird uns der Heilige Geist warnen und sagen, dass wir nicht hingehen sollen. Also kein Problem.
Yes.
Was ist, wenn man einen Nachbar hat, der diese Dinge praktiziert? Hast du einen Tipp dafür?
Bete für sie. Wenn du für sie betest und den Herrn bittest, dass er bei diesen Menschen eine Tür öffnet, dann wird er das tun. Was auch immer sie tun, es wird wirkungslos sein. Sie können dir nichts anhaben. Solange du mit dem Herrn im Reinen bist, wird alles, was sie versuchen, neutralisiert.
As long as you're right with the Lord, anything they try will be neutralized.
Gott wird ihnen zeigen, dass unser Gott mächtiger ist, und sie werden vielleicht darüber nachdenken, die Seiten zu wechseln.
Wie ist das, wenn es im eigenen Zuhause ist, bei den Kindern?
Im eigenen Zuhause?
Ja, bei den eigenen Kindern.
Ja, das macht nichts.
Bei den Kindern?
Es macht nichts.
Durch falsche Entscheidungen.
Entschuldigung, kannst du das bitte näher erklären? Hat das mit Okkultem zu tun?
Ja, mit Okkultem. Mein Sohn, er sieht sich okkulte Dinge an. Er ist ein erwachsener Mann. Er ist 38. Aber aufgrund von Drogen, kommt er aus einer schlechten Vergangenheit. Er sieht sich viele hypnotische Medien auf seinem Handy an. Und ich bete für ihn. Und es ist auch viel besser geworden seit den 3 Jahren, die er schon bei uns lebt. Nun, die Wutbrüche und seine Gewaltausbrüche sind deutlich zurückgegangen. Aber er ist immer noch süchtig danach. Nach Dingen, die er sich auf seinem Handy anschaut, auf dem Bildschirm, die er sich anhört. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich weiß, es ist nicht gut.
He's hearing it, and I don't know what it is, but I know it's not good.
Sure.
Okay, nun, du kannst für ihn beten. Am Ende ist es aber seine Entscheidung. Du kannst beten, dass Gott die Dämonen zurückhält. Ihr könnt für jeden beten, die eigene Familie, Nachbarn, Freunde, den Ehepartner. Wenn der Heilige Geist denjenigen einmal überzeugt hat, wird auch die Bekehrung kommen. Du musst nicht versuchen, sie zu überreden oder ihnen etwas zu beweisen. Je mehr du das versuchst, desto schlimmer wird es manchmal. Das Beste ist, bete, dass die Engel Gottes die Dämonen vertreiben, dass Gott sie bindet und ihre Macht neutralisiert, damit sie die Überführung des Geistes hören können. Das ist es, was sie brauchen. Das ist es, was wir alle brauchen, wenn wir Sucht oder andere Gewohnheitssünden oder Schwächen überwinden wollen. Also bete, dass Gott die Dämonen bindet. Ja, bitte. Kannst du bitte das Mikrofon benutzen?
Ich hatte gar nicht bemerkt, dass meine Tochter einen Lieblingskünstler hatte, bei dem ein Dreieck mit dem allsehenden Auge oben dabei war. Und das hing in ihrem Zimmer. Also auch bei uns im Haus, aber das ist jetzt kein Thema mehr, weil alles zerstört wurde. Aber das hat sie sicherlich beeinflusst, oder?
Ja, wenn du dein Heim für diese Dinge öffnest, wird sich das in deinem Zuhause bemerkbar machen. Es kann sein, dass man Dinge hört oder fühlt. Man fühlt vielleicht, dass etwas anwesend ist. Dann muss man daran arbeiten, das Haus zu reinigen. Ich empfehle auch, dass ihr nach diesen Seminaren nach Hause geht und betet und den Herrn fragt, ob es da etwas gibt. Aber achte darauf, dass du im Gebet bist und den Herrn bittest, weil manche Leute dabei übertreiben und anfangen, alles rauszuwerfen. Aber im Gebet wird der Heilige Geist dein Herz überführen. Geh nicht übertrieben vor, sondern lass dir vom Heiligen Geist zeigen, was es ist. Wenn du die Dinge im Haus spürst, bedeutet das meistens, dass es offene Türen gibt. Können wir das Mikro weitergeben?
Thank you.
Danke.
Sorry.
Thank you. Was ist mit den Symbolen auf den Dollarscheinen?
Nun, du könntest aufhören, Geld zu benutzen.
Die Scheine bringen wir immer in unseren Geldbörsen heim.
Nun, ich glaube, da hat man nicht wirklich eine Wahl. Ich denke, dass Gott sieht, dass wir Geld benutzen müssen. Also das wird keine offene Tür sein. Wir sprechen hier eher von Tattoos oder einem Poster oder einem Symbol davon. Aber auch hier, lass den Herrn dein Herz überführen. Er wird dir zeigen, welche offenen Türen du besonders in deinem Zuhause angehen musst. Noch weitere Fragen?
Okay.
Was ist, wenn man ein Familienmitglied hat, das ständig Filme guckt? Nun, ich bin ja nicht ihr Boss, aber was kann ich machen?
Du betest. Das ist immer am wichtigsten. Aber achtet darauf, dass ihr dem Gebet nicht im Wege steht. Manchmal denken wir, dass wir die Menschen belehren müssen. Und sobald wir den Mund aufmachen, startet der Dritte Weltkrieg. Und an dem Punkt wisst ihr, dass ihr den Heiligen Geist eigentlich blockiert. Und nochmal, achte darauf, dass du die offenen Türen in deinem eigenen Leben angehst. Denn es kann sein, dass dein Gebet nicht wirksam ist. Vielleicht kann Gott deine Gebete nicht erhören, weil sie wegen der offenen Türen in deinem Leben an der Decke abprallen. Oder es kann sein, dass die Dämonen dich ablenken, damit du auf andere schaust, deren Probleme offensichtlicher sind, und dabei die offenen Türen in deinem eigenen Leben übersiehst. Deshalb müssen wir Gott bitten, unser Herz zu erforschen und sicherstellen, dass wir das bekennen, wozu Gott unser Herz überführt, und Versöhnung suchen. Wenn Gott durch uns und in unserem Leben wirkt, wird es Versöhnung in der Familie geben. Und wenn du merkst, dass es keine Versöhnung in der Familie gibt, dann musst du vielleicht den Fokus auf dich selbst legen und Gott bitten, diese Versöhnung zu bewirken. Und wenn die andere Seite nicht will, dann bete umso mehr, dass Gott ihr Herz bewegt, die Dämonen bindet und dir Weisheit gibt, zu sprechen und zu versöhnen. Denn einer der mächtigsten Gründe, warum Gott Gebete nicht erhört, ist fehlende Versöhnung. Lass mich euch eine Geschichte erzählen. Es gibt da eine Geschichte in der Bibel in Matthäus 17, Vers 14, als Jesus vom Berg der Verklärung herabkommt. Als Jesus am Fuß des Berges ankommt, kommt ein Vater mit seinem besessenen Sohn zu ihm und bittet: Jesus, hilf mir. Ich habe schon versucht, deine Jünger dazu zu bringen, die Dämonen auszutreiben, aber sie konnten es nicht.
Jesus, help me, because I've been trying to get your disciples to cast out the demons from my son and they can't do it.
Die neuen Jünger sind ratlos, weil sie es versucht haben, aber der Dämon blieb. Jesus beginnt daraufhin, dem Vater eine Lektion über Glauben zu erteilen. Er sagt, dass es an Glauben fehlt, und der Vater antwortet: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ellen White sagt dazu, dass niemand verloren gehen wird, der dieses Gebet spricht. Das ist ein kraftvolles Versprechen in Zusammenhang mit diesem Gebet. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn wir dieses Gebet immer wieder sprechen, können wir nie verloren gehen, weil wir Gott damit die Erlaubnis geben, unseren Glauben zu verändern. Danach treibt Jesus den Dämon aus dem Sohn aus. Später fragen die Jünger Jesus: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus antwortet: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, könntet ihr Berge versetzen. Diese Art aber fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Viele denken deshalb, dass man beim Befreiungsdienst für die betroffene Person fasten und beten muss. Aber laut Ellen White lag der Grund dafür, dass die Jünger den Dämon nicht austreiben konnten, in ihrer Eifersucht. Die neuen Jünger waren eifersüchtig und voller Unversöhnlichkeit und Groll gegenüber den drei Jüngern, die mit Jesus auf den Berg der Verklärung gehen durften. Jesus hatte die drei ausgewählt und die neuen waren darüber verärgert. Durch ihren Ärger, ihr Selbstmitleid und ihr Gefühl von Ungerechtigkeit entstand Unversöhnlichkeit in ihrem Herzen. Wenn Jesus sagt, wenn ihr Glauben wie ein Senfkorn hättet, könntet ihr Berge versetzen, was ist der Berg in dieser Geschichte? Es gibt in diesem Kontext nur einen Berg. Ich dachte immer, okay, wenn ich nur ein bisschen Glauben hätte, könnte ich dem Berg befehlen, sich ins Meer zu bewegen. Aber das ist nicht, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, wenn ihr nur ein wenig Glauben hättet, könnte Gott den Berg der Eifersucht aus eurem Herzen bewegen. Der Berg der Verklärung stand für die Eifersucht der neuen Jünger. Sie konnten diesen Gedanken nicht loslassen und wurden immer wütender.
looking at the Mount of Transfiguration, they were getting angrier and angrier and angrier.
Viele von uns haben den falschen Geist, wenn wir anderen helfen wollen, die wir für hilfsbedürftig halten. Wir merken nicht, dass es einen Berg von Eifersucht, Unversöhnlichkeit und fehlender Versöhnung gibt, der erst aus dem eigenen Herzen verschwinden muss. Wenn Jesus also sagt, diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten, wofür sollen sie dann fasten und beten? Für sich selbst. Nicht für die andere Person, die dämonisch besessen ist. Jesus wollte nicht, dass sie für den Besessenen fasten und beten, sondern dass sie für sich selbst beten, damit Gott den Berg der Unversöhnlichkeit, der Lieblosigkeit, erinnert euch, es gibt einen Dämon der Lieblosigkeit, und der verletzenden Worte aus ihrem Herzen entfernt. Diesen Berg der Lieblosigkeit, den Berg der boshaften Worte oder Worte, die nicht zur Reue führen. Sie sollten für sich selbst beten und fasten, bevor sie versuchen, die Probleme anderer zu lösen. Das gilt auch oft in Familien. Wir denken, wir wissen, was mit den anderen nicht stimmt, und wir wollen sie reparieren. Doch der Dämon der Lieblosigkeit oder der unversöhnlichen Worte ist im eigenen Herzen aktiv. Der Dämon der Lieblosigkeit oder der lieblosen Worte. Oder der Dämon der unüberbrückbaren Differenzen bestimmt das Denken. Und alles läuft schief und endet schlecht. Was wir dann tun müssen, ist zu fasten und zu beten, dass Gott unser Herz verändert und es mit so viel Liebe füllt, dass Gott auch ohne Worte die Herzen der anderen bewegen kann. Wenn die Dämonen entfernt sind und der Heilige Geist zum Herzen sprechen kann, dann können wir mit Freundlichkeit sprechen. Oft sind die wichtigsten Worte, die jemand hören muss, ich liebe dich, ich akzeptiere dich, wie du bist, und ich bete für dich. Genau das brauchen die Menschen. Oder auch einfach, es tut mir leid. In der Gemeinde wurde eine Institution eingerichtet. Oder da ist... Ich finde gerade das Wort nicht, nach dem ich suche.
Sabbath is a.
Okay, vergesst das. Das Abendmahl wurde uns gegeben, um uns Versöhnung zu lehren. Heute ist das Abendmahl für uns zu einer Zeremonie geworden. Wir behandeln das Abendmahl wie die Juden das Passa und die Opfergaben. Es ist zu einer leeren Zeremonie geworden. Warum? Ellen White sagt, wir sollten nicht am Abendmahl teilnehmen, ohne uns vorher beim Fußwaschen versöhnt zu haben. Das Problem ist aber, dass wir für das Fußwaschen nur 10 oder 15 Minuten Zeit haben. Wie sollte man sich in so kurzer Zeit in der Gemeinde mit allen versöhnen, mit denen man es müsste? Die meisten von uns haben auch unter der Woche nicht die Zeit dafür. So ist das Abendmahl in der Gemeinde zu einer bloßen Pflichtübung geworden. Eigentlich sollte das Abendmahl uns einmal im Quartal dazu bringen, alle Differenzen in der Gemeinde zu versöhnen. Wenn man dann zum Abendmahl kommt, viele Stunden später, zumindest machen wir es so in unserer Gemeinde, ist es ein Fest, weil Menschen, die sonst auf verschiedenen Seiten sitzen und unterschiedlicher Meinung sind, sich tatsächlich versöhnt haben und nun gemeinsam dasitzen. Dann fließt Liebe durch die Herzen. Der Grund, warum viele unserer Gemeinden nicht wachsen und Gott keine Menschen in die Gemeinde bringt, um die Wahrheit zu hören, ist, dass sie zwar die Wahrheit sehen, aber die Liebe fehlt. Im ersten Johannesbrief geht es genau darum. Der Apostel Johannes sagt, wenn keine Liebe zwischen Brüdern herrscht, dann wohnt Jesus nicht in ihnen. Es spielt keine Rolle, ob du am Sabbat in die Gemeinde gehst, ob du behauptest, das Mahlzeichen des Tieres zu kennen, ob du Daniel und die Offenbarung kennst. Wenn in der Gemeinde keine Liebe herrscht, also keine ständige Versöhnung geschieht, dann gibt es keine Kraft, weil keine Liebe da ist. Ein Mangel an Liebe ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass ein Mangel an Einheit unter Brüdern Gottes Wirken neutralisiert. Nicht Gottes Fähigkeit, sondern seine Möglichkeit, Gebete zu erhören. Gott kann die Gebete von Menschen, die nicht versöhnt sind, nicht erhören. Deshalb müssen wir als Gemeinde lernen, uns zu entschuldigen. Wir müssen lernen, öfter "Es tut mir leid" zu sagen. Wir sagen das nicht oft genug. "Es tut mir leid." Und viele leben einfach jahrzehntelang in derselben Gemeinde, sind sich uneinig, hassen sich stillschweigend, reden schlecht übereinander im Privaten und kommen nie zusammen, um sich zu versöhnen. Das ist auch eine der stärksten Blockaden für Gebetserhörungen, die ich gesehen habe. Für diejenigen, die für andere beten, ist es manchmal auch gerade dieser Mangel an Versöhnung, den wir üben müssen, oder der Mangel an Vergebung. Okay. Noch andere Fragen, bevor wir ins Gebet gehen? Können wir das Mikro weitergeben, bitte? Es ist da drüben.
Ich habe noch eine Frage zum Thema Zungenreden. Wie kann es sein, dass es in der Bibel sowohl etwas Gutes als auch etwas Schlechtes sein kann? Und woran erkennt man den Unterschied?
Sicher, okay. Es gibt 6 Bibelstellen. Wir weichen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich beantworte es. Es gibt 6 Bibelstellen in der Bibel, die vom Zungenreden sprechen. Es gibt Hunderte, die vom Sabbat sprechen. Und eine Lehre auf 6 Bibelstellen zu stützen, von denen 2 definitiv gegen die Art sind, wie es heute in der Pfingstgemeinde gemacht wird, ist gefährliches Terrain. Die Art, wie wir die Bibelstellen studieren sollten, ist, dass alle Bibeltexte übereinstimmen. Im Buch der Apostelgeschichte gibt es 2 Fälle von Zungenreden. Einer ist zu Pfingsten. Zu Pfingsten predigt Petrus in seiner Sprache Hebräisch und alle hören ihn, richtig? Also alle, die eigentlich kein Hebräisch verstehen sollten, für die ist es eine unbekannte Sprache, sie verstehen ihn plötzlich. Macht das Sinn?
Ja.
Okay, der nächste Fall ist, als Cornelius kommt. Petrus kommt zu Cornelius. Und Petrus spricht Hebräisch, Cornelius spricht die römische Sprache. Keiner von beiden kann den anderen verstehen. In diesem Moment bekommen beide die Gabe der Zungen. Und so spricht Petrus jetzt Hebräisch und predigt das Evangelium zu Cornelius und seiner Familie, und Cornelius hört es in der römischen Sprache. Und dann spricht Cornelius zurück zu Petrus, stellt Fragen, während er lehrt. Und Petrus kann ihn in seiner hebräischen Sprache hören. Beide bekommen die Gabe der Zungen, damit sie miteinander sprechen können. Und der Zweck dahinter ist die Bekehrung von Cornelius und seiner Familie. Der Zweck, warum Petrus in Zungen sprechen kann, ist die Bekehrung aller, die zum Passa kamen. Jetzt gehen wir zum 1. Korintherbrief und haben das Reden in einer unbekannten Zunge, richtig? Korinth ist ein Hafen, und wie in den meisten unserer Städte heute, den Hauptstädten der Welt, kamen alle möglichen Nationalitäten durch die Gemeinde von Korinth. Menschen aus der ganzen Welt kamen mit ihren Schiffen. Und was in der Gemeinde von Korinth passierte, denn der Brief an die Gemeinde von Korinth dreht sich um Gemeindeorganisation, war, dass Leute auf die Bühne gingen und in ihrer Sprache predigten, die für alle anderen in der Gemeinde eine unbekannte Zunge waren, richtig? Das ist eine Möglichkeit, es zu sehen. Wenn ich es konsequent mit der Apostelgeschichte vergleiche, dann ist die unbekannte Zunge im 1. Korintherbrief eine unbekannte Sprache für alle, die in der Gemeinde sitzen. Paulus sagt einfach Folgendes. Wenn du Malayisch oder Chinesisch sprichst und gebeten wirst, ein Seminar über geistlichen Kampf zu halten, und du gehst nach vorne und sprichst zu allen auf Chinesisch, ist das eine unbekannte Sprache für alle. Wenn du das tust, dann geh bitte mit einem Übersetzer nach vorne. Aber wenn du keinen Übersetzer hast, bist du der Einzige, der gesegnet und erbaut wird. Denn ich weiß, was ich sagen will, und es segnet mich. Aber es segnet keinen von euch. Also bitte tut das nicht. Schon allein aus diesem Prinzip heraus machen es die Pfingstler falsch. Sie gehen auf die Bühne und reden in allen möglichen unbekannten Zungen. Und Paulus sagt, bitte geht nicht auf die Bühne und macht so etwas. Schon allein aus diesem Prinzip heraus liegen sie falsch. Egal, ob es eine bekannte oder unbekannte Sprache ist, die Sprache der Engel oder was auch immer, sie brechen das Prinzip von 1. Korinther. Macht das Sinn?
Ja, okay. Also nehmen wir zum Beispiel, wie es bei mir war, als ich ein Kind war. Meine Mutter war sehr introvertiert und schüchtern. Sie hat mit niemandem so richtig gesprochen. Sie fing an, in Zungen zu reden, pfingstlich. Und mein Bruder war genauso ruhig und introvertiert. Er hat eigentlich mit niemandem gesprochen. Er hat es ein paar Minuten später übersetzt, nachdem sie gesprochen hat.
Okay, ja, das ist für mich sehr einfach zu erklären. Nach dem Prinzip, wie ich den Pfingstlern helfe. Der Dämon, der in sie hineinging, um ihr beim Zungenreden zu helfen, ging dann in deinen Bruder und sagte ihm, was sie gesagt hatte. Das war's.
Wow.
Aber laut der Bibel ist das nicht biblisch, richtig? Laut der Bibel gibt es nur einen Weg, wie die Gabe der Zungen gegeben wurde. Erstens, um das Evangelium in einem Land zu predigen, in dem niemand versteht, was du sagst. Und du musst die Botschaft des Evangeliums weitergeben. Das ist der Grund und Zweck für die Gabe der Zungen überhaupt. Zweitens, wenn du in einer Sprache sprichst, die niemand kennt, und du hast die Gabe der Zungen in diesem Moment nicht, dann hol bitte jemanden dazu, der für dich übersetzt. Das ist alles. Es ist wirklich einfach, was die Bibel damit meint. Es gibt keinen zusätzlichen Nutzen, hier auf Erden in den Zungen der Engel zu sprechen. Das wäre für uns oben im Himmel nützlich, aber ehrlich, niemand wird bekehrt, wenn du in den Zungen der Engel sprichst, wenn wir einfach unseren gesunden Menschenverstand benutzen. Es gibt also überhaupt keinen Nutzen dafür. Und der Geist, der in den Pfingstgemeinden durch das Zungenreden hervorkommt, ist nach meinen Erfahrungen mit Befreiungsdienst dämonisch. Und je mehr sie sich darauf einlassen, nun, in dieser Zeit jetzt, vielleicht haben sie in früheren Generationen gesagt, die Zungenrede reicht, aber jetzt treiben sie es weiter und fangen an, viel Belästigung zu verursachen. Viele, die zu mir gekommen sind, werden stark belästigt. Es geschehen Dinge in ihren Häusern. Sie werden krank oder erleiden allerlei Qualen. Und wenn ich sie durch das Bekenntnis führe und sie dieses Verständnis von der Gabe der Zungen abgeben, werden sie frei vom Feind. Beantwortet das deine Frage?
Ja, danke schön.
Okay, kein Problem. Also, lasst uns jetzt weitermachen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, beantworte ich sie euch gerne danach einzeln. Aber ich möchte noch einmal euch einladen, mit mir zu knien. Und wenn Gott euch überführt, wenn der Heilige Geist euch überführt, irgendeine Art von okkulter Verstrickung zu bekennen, dann nehmt euch diese Zeit zum Bekennen. Und wir schließen dann mit Gebet ab und beenden das Treffen. Auch Festungen, ja, Gelübde. Festungen, okkulte Dinge in eurem Leben, all das könnt ihr bekennen. Wenn ihr könnt, flüstert es oder bewegt eure Lippen lautlos. Ihr müsst es nicht hörbar sagen, aber bewegt die Lippen, damit die Dämonen es hören. Die Dämonen werden dieses Bekenntnis hören. Und wenn wir sie zurechtweisen und ihnen gebieten zu gehen, werden sie hören, dass ihr es Jesus bekannt habt. Also wenn du es mit Dämonen zu tun hast, ist es wichtig, wenn du sie zurechtweist, indem du Bibeltexte benutzt, dass du es hörbar aussprichst, weil sie unsere Gedanken nicht lesen können. Sie müssen es also hören. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du bei uns warst, während wir heute Abend das Thema offene Türen betrachtet haben. Und Herr, während wir dieses Thema okkulter Verstrickungen angesprochen haben, bete ich, Vater, dass dein Heiliger Geist, ich danke dir, dass dein Geist unsere Herzen überführt hat und uns Dinge ins Gedächtnis gerufen hat, die wir bekennen müssen, damit wir frei werden von der Gefangenschaft des Feindes und damit wir frei werden von seinen Angriffen. Und Vater, ich bete in diesem Moment, möge dein Heiliger Geist uns Einsicht geben und auch den Mut und den Wunsch ins Herz legen, diese Sünden jetzt still und persönlich zu bekennen. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir für die Kraft des Blutes Jesu, das unsere Sünden bedeckt. Ich danke dir für die Heilung, die du jedem von uns schenken möchtest. Und Vater, da du die Gebete jedes Einzelnen hier gehört hast, danke ich dir für den Preis, der am Kreuz bezahlt wurde. Ich danke dir, Herr, dass du uns vergeben hast, als wir bekannt haben. Und ich berufe mich wieder auf 1. Johannes 1, Vers 9. Ich danke dir für deine Vergebung. Ich danke dir für das Blut Jesu, das unsere Sünden bedeckt. Ich danke dir für die Gerechtigkeit Christi, die uns jetzt bedeckt, sodass wir in deinen Augen vollkommen sind. Und weil wir bekannt haben, Herr, bete ich, dass du bitte die Dämonen aus unseren Herzen entfernst, die Türen schließt, damit sie keinen Zugang mehr haben. Und im Namen Jesu Christi befehle ich allen bösen Geistern, die durch okkulte Verstrickung oder Götzendienst hierhergekommen sind, der Herr schelte dich, Satan. Und ich befehle euch, im Namen Jesu zu gehen. Danke, Vater, für die Kraft Gottes und dass deine Liebe und deine Macht fähig sind, alle zu retten, die zu dir kommen. Und so, Herr, übergeben wir unser Leben erneut in deine Hände. Und ich bete, dass du weiterhin in unserem Herzen wirkst. Und ich bete, Vater, dass du uns mit der Liebe Jesu erfüllst, mit seinem Frieden, mit seiner Freude und dass du uns hilfst, weiterhin in der Neuheit des Lebens zu wandeln und dass du uns die Kraft gibst, diese Türen nie wieder zu öffnen. Aber Herr, wenn wir es doch tun, erinnere uns daran, dass wir zu Jesus laufen sollen. Und wenn wir bekennen, wirst du uns sofort reinigen und die Dämonen wieder vertreiben. Danke, Vater, dass du unser Gebet erhört hast. Bitte segne unseren Abend und hilf uns, Herr, sicher nach Hause zu kommen. Ich bete, dass du uns eine gute Nachtruhe schenkst. Das bitten wir in Jesu liebendem Namen. Amen.
Amen.
Okay, danke an alle. Damit ist unsere Sitzung für heute Abend beendet.